Lanz und Precht.
Schönen guten Morgen, Richard.
Guten Morgen, Markus.
Richard, heute Abend wird's ernst. Heute Abend Deutschland gegen Spanien. Ja. Wir beide haben uns, wenn du dich erinnerst, schon mal über Fußball unterhalten. Und es ist etwas sehr Schönes passiert. Kurz nachdem wir fertig waren und der Podcast dann tatsächlich auch zu hören war, kriegte ich eine Nachricht, die wie folgt geht. Da wurdest du zitiert mit folgendem Satz. Da gibt's auch so andere Sachen, sagtest du. Es gab mal so Moden. Vor einigen Jahren wurde immer ausgerechnet, wie viel Gegenspieler jemand überspielt hat. Und dann sagtest du, das ist wirklich der albernste Quatsch, den es jemals gegeben hat. Und daraufhin hat mir jemand eine Nachricht geschickt mit der Formulierung, hallo Markus, wie geht es dir? Hoffe alles bestens. Das hier würde ich dem lieben Richard gerne mal erklären. Herzliche Grüße, Toni Kroos. Und der ist uns jetzt tatsächlich zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Toni.
Ja, guten Morgen, Toni.
Guten Morgen, ihr zwei.
Das finde ich großartig, dass du
mich so
mir
gefreut.
Uns das erklären möchtest. Und ich freue mich noch auf ein Gespräch über so viele andere Dinge.
Ja, das mache ich sehr gerne und ich freue mich, hier dabei zu sein, weil ich ja auch wirklich bekennender Hörer eures Podcasts bin.
Toni, erstmal die Frage, wie geht's dir? Und vielen Dank dafür, dass du dich heute für ein kleines Gespräch zur Verfügung gestellt hast.
Ja, mir geht's sehr gut. Ich habe gerade, wir sind ja schon mal in der Vorbereitung wieder aufs nächste Spiel. Das ist erstmal eine gute Nachricht, dass wir das noch sind. Das sind wir ja auch nicht mehr ganz so gewöhnt von den letzten Turnieren, dass wir zu dem Zeitpunkt noch im Rennen sind. Von daher geht's mir und ich habe auch das Gefühl, Fußball Deutschland recht gut im Moment.
Ja, super, großartig. Wo sitzt du gerade? Ist das in Herzogenaurach, wo du gerade sitzt? Das sieht so aus wie auch so eine kleine Kemenate.
Ja, ich wollte sagen, ich sitze quasi in meiner Kemenate. Ich weiß nicht, welche größer ist, meine oder Richards. Aber die Zimmer sind in der Tat nicht so groß hier. Ich glaube, ich habe gehört, es ist auch mit Absicht so gemacht worden, damit wir uns vor allem draußen aufhalten und da irgendwie eine Gemeinschaft bilden. Da haben die Planer halt nur nicht, den Deal haben sie mit dem Wetter nicht gemacht hier, seit wir hier sind. Also ist wirklich.
Das heißt so, Herzogenaurach ist ein Malente 2.0.
Ja.
Ja, also man hat dann keine allzu komfortablen Quartiere gesucht, sondern sich gesagt hat, der Geist von Malente, der lag auch daran, dass das so eine asketische Sportschule war und Herzogenaurach muss man sich auch ähnlich spartanisch vorstellen?
Ich glaube nicht ähnlich, aber der Platz in den Zimmern ist in der Tat wirklich überschaubar. Ich habe ja auch Campo Bahia, Gott sei Dank, mitgemacht, 2014. Nur da haben wir natürlich das brasilianische Wetter gehabt. Ne? Hier haben wir halt auch das aus Herzogenaurach. Von daher. Aber wir kommen gut miteinander aus. Das passt alles.
Hat man nicht im Zweifelsfall dann lieber ein bisschen schlechtes Wetter, als dass es zu heiß ist? Ich meine, die Gefahr hätte ja auch bestanden, oder?
Das stimmt. Allerdings habe ich dieses Problem seit 10 Jahren nicht, dass mir Wärme oder Hitze
das Thema,
groß, dass mich das groß stört. Muss ich sagen, da habe ich mich sehr gut dran gewöhnt.
Das kann ich mir vorstellen. Sag mal, Toni, um dich einmal nochmal kurz klar zu machen, ja. Dreifacher deutscher Meister, vierfacher spanischer Meister, Weltmeister mit Deutschland, Rekord-Champions-League-Sieger 6-mal, holt mehr Trophäen als jeder andere Deutsche vor. Ich glaube, was hast du, 38 Titel? Kann das sein?
34. Und
34.
Einer ist noch in der Schwebe.
ist der Einzige, der noch fehlt, oder? Der Europameistertitel.
Das stimmt. Ehrlich gesagt habe ich es zwar jetzt nicht deswegen gemacht. Ich habe ja dieses Projekt schon mal abgeschlossen gehabt für mich.
Das war die Frage.
Diesem noch hinterher zu laufen. Aber ich hatte dann doch das Gefühl, dass da vielleicht doch was möglich sein könnte. Und wurde natürlich erstmal vorneweg gefragt. So, das war mal die Grundvoraussetzung, um hier nochmal dabei zu sein. Und es hat sich dann irgendwie doch nach relativ langem Überlegen richtig angefühlt. Und bisher würde ich mich bestätigt fühlen.
Unbedingt.
Und das ist jetzt auch unabhängig, ehrlich gesagt, davon, wie der Rest des Turniers ausgeht. Aber ich glaube, wenn wir uns die Nationalmannschaft von vor ein paar Monaten nochmal anschauen, nach diesen Türkei-Österreich-Spielen, und jetzt haben wir eine ganz gute Serie hingelegt, man sieht, dass das Land wieder einigermaßen stolz ist auf die Nationalmannschaft. Ich glaube, diese Wendung ist schon mal gut und fühlt sich für mich auf jeden Fall richtig an, das gemacht zu haben. Und trotzdem strebe ich natürlich jetzt von Haus aus nach Maximum und hoffe, dass es noch ein bisschen weitergeht.
Du sagtest, du hast am Anfang doch lange überlegt.
Ja.
Was hat da eine Rolle gespielt, dass du dir überlegt hast, wie stark das Team ist? Also du hast ja sicherlich nicht darüber nachgedacht, ob du der Mannschaft noch helfen kannst. Ich meine, das Selbstbewusstsein wirst du haben, dass das ganz klar sein würde.
Ja.
Aber dir war auch nicht so richtig klar, ob er diesen Spirit und dieses Niveau, was er jetzt spielt, ob ihr das schaffen würdet?
Also ich meine, wir haben ja alle die Spiele gesehen, auch ich auch, aus den letzten Jahren, WM, Katar und so weiter, Österreich-Spiele, Türkei und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, zu dem Zeitpunkt dann als Außenstehender ja schon, dass mit dieser Mannschaft mehr möglich sein muss. Also dass es nur darum geht, wie kriegen wir unsere Spieler, die Musialas, Wirtz, die ja unbestritten wahnsinniges Potenzial und Talent haben, wie kriegen wir das hin, dass sie das auch in der Nationalmannschaft zeigen können? Weil im Verein tun sie das regelmäßig und ich hatte halt das Gefühl, dass ich dabei helfen könnte, mit der Art Fußball zu spielen, mit der Erfahrung eine gewisse Sicherheit mitzugeben und das eben möglich ist bei einem Heimturnier, wo eine Euphorie entstehen kann, nicht muss, klar, aber kann. Dass es dann doch irgendwie in die positive Richtung gehen kann. Und das waren aber schon Sachen, die ich mir sehr lang überlegt habe, aber das war der eine Punkt. Der andere Punkt war wirklich, dass ich ja auch damals schon damit gespielt habe, ob es auch die letzte Saison in Madrid ist. Das heißt, dann wäre ja dieses Turnier, so wie es jetzt ja auch ist, verbunden mit meinem Karriereende. Und der Gedanke war immer, will ich wirklich, dass meine Karriere im Deutschland-Trikot mit einer Niederlage wahrscheinlich endet, außer dass du, wenn du das Turnier gewinnst, oder will ich nach diesen 10 Jahren auch im weißen Real Madrid-Trikot mein letztes Spiel haben. So, und das waren so die Gedanken, wo ich wirklich lange hin und her überlegt habe und am Ende ist dann doch wieder dieser Fußballer, der unbedingt gewinnen will, rausgekommen und hat sich für diese Challenge entschieden.
Aber trotzdem, ne, du hast ja damals gesagt, das ist unwiderruflich. Ich gehe jetzt da raus aus der Nationalelf und ich gehe auch nicht wieder rein. Das heißt, was war der entscheidende Punkt? War es die Art und Weise, wie Julian Nagelsmann dich gefragt hat? War es das Gefühl, das Land braucht mich gerade jetzt? Was war die Idee?
Ja, es war witzig. Also es war wirklich am Tag der Vorstellung von Julian Nagelsmann hatte ich abends die erste Nachricht von ihm auf dem Handy. Also er hat sich direkt nachdem er den Job übernommen hat, bei mir erkundigt. Und das war ja dann schon im vergangenen, wann war das? Im vergangenen September sowas muss es sein. Und da war ich halt wirklich ganz raus aus dem Thema. Also hatte keinen Gedanken dran verschwendet. Und wir haben lange telefoniert. Ich bin trotzdem natürlich so, dass ich mir dann gerne die Sachen anhöre, weil ich damals schon das Gefühl hatte, okay, das ist ein guter Trainer, der aus der Mannschaft was rausholen kann. Hab dann aber dieses Gespräch erstmal wirklich sacken lassen und hab mir dann überlegt, kannst du dir das überhaupt nochmal vorstellen? Hab mit meiner Frau gesprochen, kannst du dir vorstellen, mich nochmal ein paar Wochen abzugeben im Sommer? Das war ja eigentlich
ja,
auch.
Ja, ja,
das war, ja. Ja, eher nein eigentlich. Aber dann gab es auch ein zweites, ein drittes Telefonat, dann merkte er natürlich auch schon, warum telefonieren wir überhaupt ein zweites oder drittes Mal miteinander. Mhm. Und dann gingen wir wirklich ein bisschen ins Detail, weil ein weiter so, nur Toni kommt dazu, auch nicht erfolgsversprechend gewesen wäre. Also ich habe mich nie als dieser Heilsbringer gesehen. Der kommt zurück und dann funktioniert's. Und sind wir wirklich ein bisschen mehr ins Detail gegangen. Wie kann so ein Kader aussehen für ein Turnier? Wie kann eine Mannschaft, eine erste Elf aussehen? Und da waren wir relativ dicht beieinander einfach von der Idee. Okay. Und dann hat's ja wirklich von damals September bis, ich habe ihm wirklich dann auch erst im März zugesagt, also relativ kurz vor dann den März-Länderspielen Frankreich und Niederlande.
Ich weiß noch, du hast damals in der Sendung gesagt, und das hat mich irgendwie sehr berührt, weißt du, ich will irgendwann nicht mehr fremdbestimmt sein, ich will raus, ich will das auch selber entscheiden, wann Schluss ist, und dann habe ich endlich mehr Zeit mit meinem Bruder, mit meiner Familie, mit meinen Kindern. Und ich fand das unheimlich schön. Ich meine, wer beendet so eine großartige Karriere, die gut und gerne noch ein paar Jahre laufen könnte und in der man noch sehr, sehr viel Geld verdienen könnte, mit der Begründung, ich brauche ein bisschen mehr Zeit für meinen kleinen Bruder. Ich kriegte Gänsehaut, weil ich habe die Situation auch und dachte irgendwie, das ist doch schön. Das ist doch eine wunderschöne Begründung, für einen Ausstieg aus diesem ganzen Zirkus und zu sagen, so, und jetzt kommt was ganz anderes.
Ja, das stimmt. Also auf der einen Seite ist es natürlich aufgrund auch der Zeit, die du auch geopfert hast. Also ich finde es immer schwierig, sich irgendwie zu beklagen als Fußballspieler, dass man zu wenig Zeit hat. Also ein normal Arbeitender geht morgens viel früher aus dem Haus, kommt abends viel später nach Hause. Aber wir kennen auch alle, dass wir, wenn jetzt ein normal Arbeitender am Wochenende seine zwei freien Tage hat, da ist ja bei uns eigentlich erst die Arbeit. Das heißt also, die Zeit mit den Kindern ist halt dann doch weniger, weil du einfach an den Wochenenden, wo jetzt keine Schule ist von den Kindern, bist du dann immer unterwegs. Mhm. Und das wollte ich halt dann irgendwann einfach nicht mehr. Und das ist auch das, was mich jetzt schon ja viele Jahre immer gestört hat, in dem Sinne an meinem Job. Und das andere ist eben dieser Leistungsgedanke, wie will ich abtreten? Also wie stelle ich es mir vor? Und dann siehst du natürlich auf dem Weg, siehst du Beispiele bei Mitspielern nach dem Motto, so willst du es machen, aber so auch auf gar keinen Fall. So, und ich habe viele Beispiele gesehen, wie ich es nicht machen möchte.
Zum Beispiel?
Ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Das eine ist noch so lange spielen, bis alle halt einfach sagen, okay, wer hätte es mal früher aufgehört? Ja, und ich diese Reaktion, die ich jetzt bekomme, gerade auch aus Madrid, dieses viel zu früh ist mir halt viel lieber als viel zu spät. So, und das habe ich immer gesagt. Und das andere ist dann eben nochmal, und das habe ich ja auch schon sehr oft öffentlich betont und wurde dafür auch freundlicherweise in diesem Januar, glaube ich, wo wir seit 3 Jahren traditionell unseren spanischen Supercup, muss man mal betonen, den spanischen Supercup spielen, mhm, in Saudi-Arabien, auch gellend ausgepfiffen von allen Fans, unter anderem auch von Real Madrid-Fans, weil ich ja gesagt habe, dass ich diese Wechsel dorthin einfach dann nicht gut finde. Und aber trotzdem ist immer so eine pauschale Kritik, die jetzt dann irgendwie auf mich projiziert wird, habe ich sie damals eigentlich schon ein bisschen unterteilt. Also es gibt für mich einen Unterschied, ob das war ein 21-jähriger Spanier, der aus der spanischen Liga Angebote von Champions League Clubs hatte und so weiter, mit 21 nach Saudi-Arabien gegangen ist. Und das habe ich halt dann sehr öffentlich und klar kritisiert, weil dann für mich einfach dieser Leistungsgedanke, Titel gewinnen, besser werden, auf gutem Niveau spielen, einfach komplett ausgesetzt wird bei einem 21-Jährigen, der schon erstmal ans Geld verdienen denkt. Und da habe ich gesagt, das ist für mich einfach ein unfassbar schlechtes Beispiel, vor allem jungen Spielern gegenüber. Das wurde jetzt dann nicht so gut aufgenommen vor Ort und wurde auch nicht vergessen, aber das war nicht schlimm. Aber auch das ein Wechsel, den ich mir nicht mehr vorstellen könnte. Also das noch als Ende der Antwort.
Ja, aber das ist ja spannend. Ich meine, es ist ja finanziell enorm verlockend, dorthin zu gehen. Ne? Man kann da Fantastilliarden verdienen und muss gar nicht mehr alles geben, wahrscheinlich. Das machen ja eben auch ganz, ganz viele. Mhm. Und dann zu sagen, ja, das mag ja alles sein, ich kann da noch 3 oder 4 Jahre sehr viel Geld verdienen, aber ich mache das nicht, das ist ja eine sehr bemerkenswerte Entscheidung. Was hat dazu geführt?
Ja, es ist ja eine...
Bestimmt nicht der Bruder, oder?
Auch das ist ja wieder eine gesamtheitliche Entscheidung. Ne? Dazu würde ja auch dann gehören, dass auch meine Familie dann nochmal 2 Jahre umzieht, dahin zieht. Mhm. Ich gehe ja nirgends alleine hin, sage ich mal. Und auch da wurde mir relativ klar signalisiert, nee, bitte nicht. Also mach was du möchtest. Ich unterschreib noch 3 Jahre bei Real. Das entscheidet alles selber. Aber lass uns nicht, bitte nicht dahin gehen. Und so. Also da waren wir auch relativ einer Meinung. Und ich kann das auch nicht. Also ich habe 7, 8 Jahre bei Real gespielt, bei Bayern gespielt, habe jetzt 10 Jahre bei Real gespielt. Also wenn ich mit diesem Geld nicht umgehen kann, dann kann ich es wahrscheinlich auch nicht mit dem, was dann da noch kommt.
Was ein schöner
Satz. Ich habe ein bisschen Verständnis dafür, wenn du jetzt mal als Beispiel, du bist Zweitligaspieler, und jetzt hast 15 Jahre Zweitliga gespielt und jetzt hast du die Möglichkeit, in einem Jahr Saudi-Arabien wahrscheinlich das Doppelte zu verdienen als in den 15 Jahren Zweite Liga. Dann ist es für mich, dann gilt für mich dieses Argument, ich muss meine Familie ernähren und das noch die nächsten 50 Jahre zum Beispiel, weil ich habe nichts anderes gelernt, ich stehe mit Mitte 30 dann da. Dann ist es für mich okay. Das war auch nicht der Punkt dieser Kritik damals. Aber ich finde, dass es viele später Spieler eigentlich nicht nötig hätten, wegen dem Geld es zu machen. Auch wenn es natürlich verlockend ist. Also wir brauchen ja alle nur in den Spiegel schauen. Natürlich würden das sehr viele sehr, sehr verlockend finden, wenn sie plötzlich das Zehnfache woanders verdienen. So, und da wird dann auch über andere Sachen da mal hinweggesehen. Das wissen wir alle. Aber ich bin der Meinung, ich habe sehr, sehr gut verdient in meiner Karriere. Ich möchte nicht mit meiner Familie irgendwo anders hinziehen und wollte eben auch das Karriereende. Und das habe ich jetzt so gemerkt beim während der letzten Wochen in Madrid, wie hoch mir das auch angerechnet wird. Weil es gab ganz viele Spieler, die immer gesagt haben, sie beenden ihre Karriere bei Real. Es hat keine Hand voll geschafft. Und ich glaube, dass mir das auch sehr hoch angerechnet wird in Madrid. Mhm.
Das glaube ich auch. Ich meine, die Versuchung, das zu machen, deswegen finde ich es auch gut, das nicht so pauschal zu verurteilen, die kann ich in gewisser Weise nachvollziehen. Und das ist ja auch ein großer Unterschied, ob man ein Existenzgründer ist und gerade mal bei Null anfängt und dann mal dem Lockruf des Goldes folgt. Und es ist immer eine ganz andere Situation, es in deiner Situation zu tun. Wie ist das, Toni? Ich meine, war das nicht heute Nacht, dass... Doch, ist nicht heute Nacht, in der Nacht auf heute dein Vertrag mit Real ausgelaufen?
Ja, ist richtig.
Ist so, ne?
Ja, stimmt. Also gestern war der erste Tag quasi als, ja, Vertragsloser. Arbeitsloser wäre ein zu großes Wort. Vertragsloser, sag ich mal.
Und was ist das für ein Gefühl? Ich meine, dieser Verein, dieser Club, dem du so viel ja auch verdankst. Und ich habe mir das mal so versucht vorzustellen, mit welchem Auge man da drauf blickt. Wenn man sich mal anschaut, du gewinnst 2013 dieses Triple aus DFB-Pokal, Champions League und Liga. In dem Jahr kommt dein Sohn Leon zur Welt. Mhm. Dann bist du 2014, bist du Weltmeister und dann wechselst du zu Real. Dein zweites Kind, deine Tochter Amelie, kommt 2016 zur Welt. Und ich habe so bei der Lektüre dieser Biografie gedacht, boah, das müssen unvorstellbar schöne Jahre für Toni Kroos gewesen sein. Die besten Jahre deines Lebens, oder nicht?
Ja, ohne Frage. Ohne Frage.
Wie ein Rausch, so hast du es mal beschrieben.
Ja, in diesen 10 Jahren ist halt auf allen Ebenen sehr, sehr viel Positives passiert. Sportlich, privat natürlich. Ich glaube, ich hatte einen wirklich großen Vorteil damals bei dem Wechsel. Also ich bin natürlich in dem Sommer nach Madrid gegangen als Weltmeister. Das heißt, das hat mir erstmal von Grund auf erstmal schon mal ein Ansehen gegeben. Weil bei Real Madrid ist auch viel, natürlich gucken sie erstmal, wen haben wir da geholt. Und es gibt, glaube ich, keinen Verein, wo es mehr Druck gibt zu funktionieren als Real Madrid. Ich glaube, das hat mir vom Ansehen her geholfen und natürlich auch für mein Gefühl, mein Selbstvertrauen, als Weltmeister dort anzureisen. Und dann gewinne ich in meinem allerersten Pflichtspiel mit Real auch den ersten Titel, weil sie ja vorher Champions League-Sieger wurden. Das ist dann immer der Supercup, das erste Spiel, und mache dort ein gutes Spiel. Und eigentlich ab dann lief es eigentlich von alleine, hört sich immer blöd an, weil natürlich sehr, sehr viel Arbeit dahinter steckt. Aber es gab nicht diese Phase, wo ich jemanden überzeugen musste, weil alle direkt überzeugt waren. Und das ist ein Riesenkredit, den du direkt mal hast bei diesem Verein, ne? Weil es haben ja auch so viele Spieler mit so unfassbarer Qualität in dem Sinne nicht geschafft bei Real. Und es lag nie an der sportlichen Qualität, sondern es lag ganz viel natürlich an dem Druck.
Im Kopf?
Ja, natürlich, ganz viel. Ist ganz viel im Kopf. Ganz viel an Selbstvertrauen. Wie startet deine Zeit dort? Was wird von dir erwartet? Wie ist dein Ansehen auch in der Kabine? Ist natürlich auch keine einfache Kabine, wenn du den Ansprüchen nicht genügst oder wenn du 100 Millionen gekostet hast und nicht funktionierst. Das ist halt einfach so. Und jetzt über die Kabine, über die Presse, die dort nochmal extremer ist als in Deutschland, und natürlich die Ansprüche im Verein selbst. Also das sind Sachen, die du eigentlich erfüllen musst, die nicht einfach sind. Deswegen haben es Weltklasse-Fußballer nicht geschafft bei Real. Und es lag, wie gesagt, ja, ganz viele Beispiele, egal, in Arjen Robben, wie der danach bei Bayern gespielt hat, das war Wahnsinn, aber hat es bei Real nicht geschafft, weil es einfach, ist nochmal was anderes.
Was ja immer so faszinierend war, ist diese Doppelkreativabteilung, die ihr seit so langer Zeit bei Real gehabt hast, also du und Luka Modric. Also diese beiden hochintelligenten Kreativspieler, die vorne die Stars glänzen lassen und zum Teil auch noch selber schöne Tore machen. Was habt ihr für ein persönliches Verhältnis? Bist du wahrscheinlich schon häufig gefragt worden, aber ich habe noch nie was darüber gelesen. Ja. Also auf dem Platz wirkt er ja auch wie Geschwister. habt ihr auch persönlich so ein enges Verhältnis oder wie muss man sich das vorstellen? Und in welcher Sprache redet ihr miteinander?
Es war immer so ein Spanisch-Englisch-Mix. Am Anfang immer Englisch, ne? Er konnte schon Spanisch, als ich kam, aber ich halt habe ein bisschen gebraucht. Hinten raus wurde es dann relativ oft Spanisch. Dazu kann man vielleicht eine Anekdote erzählen. Das war jetzt so im April. Da hatte ich meine Entscheidung noch nicht öffentlich gemacht, hatte sie aber schon getroffen. Und da standen wir beide unter der Dusche und da meinte Luca zu mir, einfach nur mit so einem Blick, wie dann jetzt so meine Entscheidung aussieht. Und dann habe ich ihm nur so zurückgesagt, naja, ich werde es aufhören. Und dann meinte er mir, ich habe es mir schon gedacht, ich hab seit 3-4 Monaten diese Frage im Kopf und wollte dich das fragen. Aber ich habe es mir nicht getraut, weil ich diese Antwort
also Angst vor der Antwort hatte.
Genau, ja. Genau. Und das beschreibt es eigentlich ganz gut. Also seitdem ich da bin, gehören wir ja irgendwie zusammen. Und man kann sagen, irgendwie sind wir zusammen alt geworden, Seite an Seite, in irgendeiner Art und Weise. Ne? Und er war, glaube ich, wirklich traurig jetzt über diese Entscheidung, weil wir einfach so unfassbar viel erlebt haben. Gemeinsam uns immer gut verstanden haben. Er für mich natürlich auch am Anfang ein guter Bezugspunkt war, weil er einer der wenigen war, die überhaupt Englisch gesprochen haben. Ne? Also Deutsch brauchen wir gar nicht drüber reden, keiner, aber er, Gareth Bale, auch Cristiano, das waren so die zumindest irgendwie Englisch gesprochen haben und für mich halt zu Beginn wichtig waren. Und er ist halt am Ende ja einer von ganz wenigen, die wirklich meine ganze Zeit dort auch da waren.
Ihr teilt halt die sechs, sechs Champions League-Titel, die historischen, genau, miteinander.
Genau. Ja, genau. Wir haben halt so viel gemeinsam erlebt, haben uns auf dem Platz blind verstanden und das schweißt natürlich zusammen. Und deswegen, man muss ja auch sagen, das war auch ihm das dann sozusagen und dann auch so seine Reaktion zu hören, das war auch mal zwischendurch so mal nicht so einfach im Moment.
Kann ich mir vorstellen. Ich meine, Luka Modric, der hat mich immer fasziniert, wirklich, ich habe von Fußball keine Ahnung. Ich verfolge aber deinen Weg unter anderem und auch eine Geschichte wie die von Luka Modric lässt einen natürlich nicht kalt. Der ist ein Kind dieses Jugoslawienkrieges, ne? Mhm. Ich meine, was
ja,
für
also
ein
er
Weg.
Auch immer, genau, also ich durfte ja Teil seiner, er hat, glaube ich, eine Biografie als Buch, glaube ich, geschrieben, beziehungsweise schreiben lassen. Und da komme ich auch drin vor mit ein paar Aussagen und dementsprechend habe ich es mir natürlich auch durchgelesen. Und ja, und das war auch das, was er immer gesagt hat. Ihm ist nicht zugeflogen. Also er musste wirklich, also wenn man ja von außen manchmal betrachtet und dann uns Fußball spielen sieht, dann denkt man ja auch immer, das geht immer alles leicht von der Hand und da ist ja auch ein Wahnsinnstalent. Natürlich muss man da so eine Karriere draus machen. Und das ist mir mal ganz, ganz, ganz wichtig, dass da unfassbar viel Arbeit drin steckt. Das ist mal das eine, um so gut zu werden. Und das zweite, dass auch diese Lebensläufe, ich glaube, meiner ist dann noch deutlich einfacher im Vergleich zu seinem früher. Aber er hat immer gesagt, das hat ihn auch unfassbar stark werden lassen.
Glaube ich sofort.
Und dementsprechend hat er da auch schwierige Zeiten, auch auf Fußballerebene. Er war ja. Das vergessen ja viele. Er wurde ja geholt 2012, glaube ich, unter Mourinho und wurde nach seiner ersten Saison zum schlechtesten Transfer in Spanien gewählt, weil sein erstes Jahr war wirklich schwierig. Also das war wirklich schwierig und wo viele nach einem Jahr eigentlich schon verloren sind bei Real, wenn sie nicht funktioniert haben, war er jemand, der sich da wieder rausgekämpft hat und ich glaube, heute wird ihn keiner mehr dazu wählen.
Wahnsinn.
Ich würde gerne zur Nationalmannschaft noch mal zurückkommen. Dieser enorme Wandel, also von einer Mannschaft, der man wenig zugetraut hat, dann zwei gute Freundschaftsspiele gemacht und jetzt plötzlich das Gefühl, das ist ein Team, sowohl psychologisch wie eben auch fußballerisch, eine Einheit auf dem Platz, ne? Das, wovon immer geträumt wird, dass man wirklich eine Einheit schafft. Da habe ich folgende Frage zu. Es gibt ja Teams, die schaffen das nicht, ne? Besonders eindrucksvoll gegenwärtig die Engländer, wo man sagt, wer so gute Spieler auf dem Platz hat, der muss sich schon sehr viel Mühe geben, um so schlecht zu spielen. Und das Interessante daran ist ja, ein Nationaltrainer hat ja sehr, sehr wenig Zeit. ein Team zu bilden. Mhm. Ne, sowohl psychologisch wenig Zeit, wie aber auch technisch wenig Zeit, also Spielzüge einzustudieren und dergleichen mehr. Das ist ja was anderes. Ich meine, wenn man bei Real spielt, dann spielt man in einer perfekt geölten Maschine. Ja, das ist ja, das ist ja alles tausendmal trainiert und bewährt und so. Und bei einer Nationalmannschaft muss man sich in kürzester Zeit finden. Was macht ein Trainer wie Julian Nagelsmann so unglaublich richtig in so kurzer Zeit, was andere völlig falsch machen?
Ich glaube vor allem, dass er nach seinen ersten Spielen, die ja auch in die Hose ging, das muss man ja auch sagen. Also er musste natürlich ja auch die Mannschaft erstmal ein Stück weit kennenlernen und dann irgendwie zu seiner Idee anpassen. Das sind ja zwei Sachen, so wie du sagst, ne? Wenn du Vereinstrainer bist, dann hast du eine ganze Vorbereitung und auch während der ganz viele Trainings, wo du wirklich auch deine Idee ein Stück weit durchdrücken kannst, weil du die Zeit hast. Jetzt kommen halt diese Phänomene dazu. Du holst ganz viele Spieler aus ganz verschiedenen Systemen von Mannschaften, musst eins draus machen für die Nationalmannschaft. Und ich glaube, das hat er vor allem dann auch nach den ersten Spielen angepasst, dass er seine eigene Idee einen Tick vereinfacht hat, weil er auch merkt, okay, ich habe gar nicht so viel Zeit, um hier jedes kleine Detail, dass das dann auch klappt direkt im Spiel, sondern ich glaube, er hat seine Idee ein Stück weit vereinfacht und er hat, glaube ich, erkannt, und das ist manchmal noch viel wichtiger als das, was jetzt im letzten taktischen Detail passiert, was für eine Gruppe er zusammenstellen will und muss für ein Turnier. Und dass er, und das hat er ja wirklich komplett angepasst, es war ja nicht nur der Wechsel von mir, sondern er hat da, glaube ich, vom November bis März, glaube ich, 10 Kaderplätze, glaube ich, getauscht. Er hat Rollen verteilt. Er hat ganz klare Rollen verteilt, dass du weißt, okay, du bist der, der spielt, du bist der, der die Chance hat zu spielen und du bist der, der im Normalfall nicht spielt. So, und jetzt kannst du diese Rolle annehmen, dann bist du dabei, oder du kannst diese Rolle nicht annehmen, dann guckst du im Fernseher. Und das hat er, glaube ich, ganz klar kommuniziert, glaube ich, so klar wie noch selten ein Bundestrainer.
Also nichts in der Schwebe halten, sondern sehr klar ansagen.
Genau, genau. Und das ist natürlich eine gute Voraussetzung, wenn du eine Mannschaft hier dabei, sage ich mal, 4 Wochen am Stück zusammen hast. Mhm. So, das federt das eine so ein bisschen ab, diese große Unzufriedenheit. Wenn alle den Anspruch haben zu spielen und es machen nur 11 von 26, dann hast du natürlich das Problem, dass du sehr, sehr viele unzufriedene Spieler hast. So ist eine gewisse Rolle, mit die du annehmen kannst, mit der reißt du dann schon an, auch vom Gedankengut her, dass du sagst, okay, ich bin jetzt nicht der die Spiele anfängt, aber ich kann irgendwie meinen Input geben in ein paar Minuten. Oder, ja, der hat mir doch gesagt, ich spiele nicht und ich kann einen anderen Input geben außerhalb vom Platz. So, das heißt, du konntest dich aber schon so ein bisschen mentalisieren mit deiner Rolle. Und vor allem hat es auch dann die freie Wahl. Er hat keinem gesagt, du musst hier anreisen, sondern und ich glaube, das ist eine wichtige Sache, wenn du als Mannschaft so lange, über so einen langen Zeitraum hier zusammen bist, weil ich glaube, dass es schon eine Grundvoraussetzung ist, dass du von der ganzen Stimmung her, glaube ich, positiv bist. Positiv, dass auch Nummer 12 bis 26 positiv sind und ihren Beitrag leisten. Und das gibt auf der anderen Seite natürlich auch den 11, die du dann auserwählst, immer mal mit ein, zwei Änderungen, eine gewisse Sicherheit. Wir haben vorhin von Selbstvertrauen gesprochen. Dieses Selbstvertrauen, ich kann auch mal ein schlechtes Spiel machen und bin trotzdem der spielt. Und das gibt dir wirklich sehr, sehr viel, um Leistung zu bringen. Und glaube, das ist so eine Wandlung, die man merkt, die man spürt in der Mannschaft, dass wir jetzt ein ganz anderes Selbstvertrauen haben wie noch vor ein paar Monaten.
Zu deiner Rolle, Toni, gibt's ein ganz schönes Zitat von Kai Havertz, der im Kicker, glaube ich, war es, vor ein paar Wochen gesagt hat: Wenn du Toni Kroos hinter dir hast, fühlst du dich einfach anders auf dem Platz. Er ist immer da, übernimmt die Verantwortung, lenkt das Spiel und bestimmt den Rhythmus. Ich finde das eine schöne Beschreibung und ich frage mich gerade, weil ich gestern Portugal gesehen habe, wie ist dieses Gefühl, wenn man Cristiano Ronaldo hinter sich hat?
Also hat vor sich, meist vor sich.
Oder vor sich hat.
Hinter sich ist schwierig.
Na, hinter sich kommt ganz selten vor.
Und allein das ist schon das Thema.
Ja, ich, also A, freut mich natürlich so eine Aussage von Kai. die aber auch natürlich ganz gut beschreibt, was meine Rolle ist. Ne? Es ist ja wichtig, dass jeder seine Rolle kennt und die ausführt. Also ich weiß, dass meine Rolle nicht ist, der Letzte zu sein, der das Gegentor verhindert. Ich weiß auch, dass ich selten der bin, der vorne bin, der das Tor schießt. Aber ich gebe dem, was dazwischen passiert, halt eine große Wichtigkeit für beide Richtungen vom Tor. Und versucht am Endeffekt nichts anderes als meine Qualitäten, die ich vorher bei der Nationalmannschaft oder bei Real eingebracht habe, auch hier jetzt wieder einzubringen, weil ich auch das Gefühl hatte, dass das ein oder andere ein bisschen gefehlt hat vorne. Zur zweiten Frage, ich hatte ja das große Glück, 4 Jahre mit Cristiano zu spielen.
Deswegen frage ich.
Und weiß nicht, wie groß der Unterschied jetzt auf dem Platz ist zu heute, weil natürlich auch ein bisschen Zeit vergangen ist mittlerweile. Es sind 6 Jahre jetzt, wo wir nicht mehr zusammenspielen. Aber Cristiano ist natürlich ein spezieller Spieler. Das heißt, er ist jetzt natürlich jetzt nicht einer, der einen den Rücken frei hält, er ist eigentlich der die Spiele entscheidet oder entscheiden soll. Dementsprechend, er hat das zu der Zeit, wo wir zusammen gespielt haben, zu großer Regelmäßigkeit gemacht. Also da war keiner einem böse, wenn Cristiano defensiv die Läufe weggelassen hat und weil er meistens das Spiel mit 2-3 Toren entschieden hat. Dass das jetzt mit, ich weiß es nicht, 39, ne? In der Regelmäßigkeit natürlich auch nicht mehr der Fall ist, das ist klar, aber am Ende ist auch Portugal ja noch im Turnier und weiter. Von daher, ich halte es für recht unwahrscheinlich, dass Cristiano ein Turnier ohne Tor beendet. Deswegen schauen wir mal.
Eins hat er ja jetzt geschossen, ne, den Elfmeter.
Ja gut, das zählt nicht. Elfmeterschießen zählt nicht.
Mir fällt das nur als Laie auf. Ne? Also ich sehe euch und da habe ich das Gefühl, da steht eine echte Einheit auf dem Platz und es ist dieser, irgendjemand sagte es neulich in der Sendung, ich glaube Katja Kraus war es, die sagte, was ich so mag an diesem spanischen Fußball insbesondere ist, die spielen immer fürs Team. Die spielen immer, die sehen immer dieses ganze Team und keiner ist sich zu fein, für diese Mannschaft zu spielen. Und das Gefühl habe ich bei euch auch. Ich glaube, das hat auch was mit deiner Prägung durch den spanischen Fußball möglicherweise zu tun. Und dann sehe ich jemanden wie Cristiano Ronaldo, wo selbst ich als Laie drauf schaue und denke, Wahnsinn, die trauen sich gar nicht, den nicht anzuspielen.
Genau.
Und dann frage ich mich manchmal, behindert der die mittlerweile möglicherweise mehr, als er ihnen hilft?
Ja, das ist die Frage, ne? Die kann ich jetzt natürlich dann jetzt eigentlich nur weitergeben an die portugiesischen Kollegen. Aber klar ist, dass sie natürlich, du musst natürlich ein Spiel immer anpassen, aber klar ist, dass sie mittlerweile natürlich auch Wahnsinnsspieler um ihn herum haben, ne? Also die teilweise wahrscheinlich einen Tick mehr in der Blüte sind mittlerweile als er noch, aber trotzdem ist er natürlich so von seinem Ehrgeiz und eigenen Anspruch, dass er natürlich trotzdem nach wie vor einfach da eine feste Säule ist. Und man muss ja, und das muss man ihm ja auch zugute halten, unabhängig ja von seinem Alter mittlerweile, es ist ja so, dass die Zahlen nach wie vor eigentlich stimmen. Jetzt bei diesem Turnier hat er noch nicht getroffen, aber dadurch, dass ja seine Position auch so ein bisschen verändert wurde, er spielt ja jetzt wirklich klassisch vorne drin. Früher kam er ja über die Seiten. Das heißt, es ist auch jetzt natürlich seinen Qualitäten in dem Sinne angepasst, weil er natürlich nicht mehr die Geschwindigkeit von früher hat. Aber was Abschlüsse betrifft, ist Cristiano einfach immer noch gut. Also das ist einfach so. Ich stelle Cristiano bei Real vorne jetzt noch auf die 9. Der schießt ja immer noch 20, 25 Tore in der Saison. Und das darf man nach wie vor nicht unterschätzen. Und ich glaube, dieses Spezielle, auch worauf du ja auch hinaus wolltest, ich glaube, das hatte er ja immer schon. Er war ja immer schon jemand, der polarisiert hat. Und natürlich schießt er jetzt nicht mehr 3 Tore pro Spiel, sondern ein bisschen weniger. Aber ich glaube, das ist ja auch die Entscheidung, die dein Trainer treffen muss, ne? Wenn du Cristiano spielen lässt, dann kriegst du Cristiano. Und das muss dann der Trainer entscheiden, inwieweit man ihn einbaut oder nicht. Das muss ich Gott sei Dank nicht entscheiden.
Aber man kann den nicht auf die Bank setzen, ne? Wenn man ihn mitnimmt, dann muss der auf den Platz stehen.
Ich glaube, das ist sein Anspruch, ja.
Vielleicht auch der portugiesischen Presse und der portugiesischen Öffentlichkeit, ne?
Das durfte ja der letzte portugiesische Trainer ja auch erfahren dann. Also er hat das ja beim letzten Turnier dann 1-2 Mal nicht gemacht und der gehen musste, war nicht Cristiano nach dem Turnier.
Ich meine, du hast ja viel gesehen, Menschen, die quasi aus dem Nichts kommen, die plötzlich unvorstellbar reich werden, die diesen Reichtum dann aber auch auf eine Art und Weise zelebrieren, dass man sagt, okay, das ist jetzt genau dieses Gesicht von Fußball. das man eigentlich nicht haben möchte und das irgendwie auch nicht mehr so richtig in die Zeit passt. Was denkst du darüber? Wie hast du das erlebt im Laufe der Jahre? Da war immer mehr Geld im Spiel. Und damit meine ich aber nicht, dass man sozusagen viel Geld verdient. Das finde ich per se erstmal völlig in Ordnung. Mhm. Du hast damals auch hart verhandelt, irgendwie, als es um die Frage ging, ob du bei Bayern bleibst oder zu Real gehst. Ja. Und ich finde, wenn man sehr viel Mühe und Energie und Zeit investiert, um ein großer Fußballer zu werden, dann muss man irgendwann auch seinen Marktwert ausloten. Und solange es Menschen gibt, die mit dir immer noch mehr Geld verdienen, als sie dir geben, ist das Marktwirtschaft. Das ist Kapitalismus, so funktioniert das. Aber die andere Frage ist, wie man dann damit umgeht und wie man das zelebriert und wie man alles so nach außen trägt. Instagram zum Beispiel. Was denkst du darüber?
Ja, ich meine,
ist da so eine Dekadenz drin, von der du sagen würdest, ist nicht gut?
Die Frage ist ja immer, wie wirkt es und wo kommt es an und wie kommt es an und wie wird es nachgemacht? Also ich finde, dass solange man immer noch versteht, solange das, weil ich habe ganz viele Beispiele auch von dem, was du sagst, wo ich aber die dann persönlich kenne und weiß, die sind eigentlich gar nicht so prollig.
Ne?
Genau. Solange die, wo es ankommt, verstehen, dass das nicht wirklich diese reelle Welt ist. Ja, so lange ist es okay, aber natürlich ist dieser Übergang mittlerweile schwierig. Das ist schon ganz klar, weil der Hauptteil sich ja mittlerweile da abspielt auf Social Media und so weiter. Das hat sich ja so gedreht, natürlich, das Fußballbusiness parallel mit, sage ich mal. Und da finde ich schon immer, ja, es ist natürlich teilweise grenzwertig. Das ist einfach so. Die Frage ist es aufzuhalten? Und ich glaube, diese Frage ist recht klar mit Nein zu beantworten. Mhm. Das heißt, es ist natürlich umso wichtiger, dass wir auch Gegenbeispiele haben, wo hoffentlich so viel wie möglich Nachwuchs auch mal hinschaut. Und aber ich glaube, diese eine Lösung für dieses, und es ist schon ein Problem, finde ich.
Es ist interessant, dass du das so sagst.
Es ist schwer. Ja, ich finde es schon ein Problem, weil natürlich der Fußballer, der seinen Reichtum auf welche Art und Weise immer zeigt, der hat es aber irgendwie geschafft. Weißt du?
Ja, ist
aber
schon klar.
Diese Menge, die es sich anschaut und sich daran Beispiel nimmt, die hat erstmal noch gar nichts geschafft. Nur, sich nur daran Beispiel zu nehmen, wird dir nicht helfen, was Großes zu schaffen. Das ist, und da sind wir ja ganz schnell bei Vorbildwirkung.
Funktion,
sag
ja,
ich mal, ne? Vorbildfunktion. Aber auch das ist wirklich schwer aufzuhalten. Wir haben natürlich auch positive Beispiele. Und es geht ja nicht mal darum, mal ein Foto mit einem schnellen Auto zu zeigen. Darum geht's ja nicht. Das habe ich auch schon gemacht. Ich habe auch ein Ferrari. Ja, weil ich es gut finde und weil ich es mir leisten kann.
Ja, ist doch auch in Ordnung.
So, genau. Das ist ja ein Thema. Das eine ist ja damit protzen. Das andere ist, sich vielleicht selbst einen Traum zu erfüllen. Das kann man ja gut machen. Nur ich glaube, das Verhältnis hat sich sehr verschoben in diese andere Richtung. Und ich bin auch weit davon entfernt, immer so ein Moralapostel zu sein, nach dem Motto, das ist jetzt noch der seriöse Spieler. Aber ich glaube, es ist gut, wenn es Gegenbeispiele gibt, dass man mit dem Geld auch wirklich nochmal einen Tick bessere Sachen anfangen kann.
Und diskutiert ihr das in der Kabine auch, Toni? Also wenn da wieder so ein ganz dekadenter Post dann plötzlich kommt oder sowas?
Ja, das ist schon Thema. Natürlich immer irgendwie mit einem Lächeln, weil jeder auch weiß, jeder kann machen, was er möchte. Und dass es dann auch schwer ist, natürlich jetzt einem zu sagen, pass auf, lass das mal, weil da ist irgendwie natürlich für jeder für sich natürlich auch verantwortlich und auch jeder für sich verantwortlich, was er ausstrahlen möchte für sich. Da sind ja dann auch ganze Marketinggeschichten dahinter und so weiter und vielleicht mit drei Posts davon gibt es vielleicht noch einen Werbevertrag dafür und so weiter. Aber es ist richtig, dass auch ich das als zumindest ein Problem sehe, in was für ein Mindset dann auch die Jugend geschoben wird. Ich würde nicht sagen gedrängt, weil es ist ja keine Pflicht, aber schon geschoben, weil natürlich jeder sich am Ende auch bewusst sein muss, dass wir da als Vorbilder agieren und das kann man eben auch gut machen oder weniger gut, ne? Ja. Denke ich.
Ja, wollen wir jetzt, weil das ist ja nur das Wichtigste, noch über das Spanien-Spiel reden. Also ihr hattet ja bisher die Partien weitgehend dominiert, die dritte nicht mehr ganz so, aber gegen die Schotten absolut dominiert, gegen die Ungarn ziemlich dominiert, beim letzten Spiel gegen die Schweiz war es schwieriger, weil die Schweiz ja auch sehr beherzt angegriffen hat, sehr gut verteidigt, schnelles Umschaltspiel. Aber ihr seid ja eine Mannschaft, die auch dadurch aufgefallen ist, dass ihr sehr guten Ballbesitzfußball eben spielt. Mhm. Jetzt trefft ihr auf die Mannschaft, die den besten Ballbesitzfußball bisher überhaupt gespielt hat, oder vielleicht sagen zumindest auf Augenhöhe, vorsichtig ausgedrückt.
Ja, ja, absolut.
Und jetzt, wie muss ich mir das Spiel vorstellen?
Wir brauchen zwei Bälle.
Ja, weil im Grunde genommen ist es ja so, ne? Beide Mannschaften haben den Anspruch, das Spiel zu machen.
Ja.
Das ist ja bei sehr vielen Teams, die auch durchaus erfolgreich oder beeindruckend gespielt haben. Die haben also die ganzen Underdog-Mannschaften, Slowenen, Slowaken, Georgier und so weiter, die hatten ja nicht den Anspruch, den Ball zu haben, sondern die haben es über Konter versucht. Und jetzt kommen die beiden Mannschaften, die am stärksten quasi den Ball für sich einfordern. Wie wird das ausgehen? Also meint ihr, dass da am Ende so quasi so eine wirklich eine Verteilung von ungefähr gleich starkem Ballbesitz am Ende dabei rauskommt? Oder wird eine der beiden Mannschaften die Taktik ändern?
Ja, ist wirklich eine sehr, sehr, sehr interessante Frage. Da wir am Freitag rauskommen, ist es ja so, dass die Spanier den Podcast hier noch hören. Also unsere Taktik werde ich jetzt noch nicht verraten, aber es ist ein interessanter Punkt, weil so wie du sagst, ne, die Slowenen, die Slowaken, die sind natürlich auch super komfortabel damit, nicht den Ball zu haben, weil das deren Idee ist und kein Problem. Und das ist natürlich bei uns und bei den Spaniern anders. Und deswegen wird es wirklich sehr interessant. Sag ich mal, die logische Antwort darauf ist, das heißt, es gewinnt der besser verteidigt, mhm. eigentlich, ne? Also der es dann wirklich besser ohne den Ball macht, als sonst, sag ich mal. Weil wir, glaube ich, schon das eint und zwei Mannschaften sind, die deutlich ungerner den Ball hinterherlaufen, als ihn selbst laufen zu lassen. Aber was die Spanier halt auch wirklich gut machen, und das ist ja auch. Und das ist so ein bisschen der Ursprung, warum sie so viel Ballbesitz haben. Sie haben wirklich ein sehr, sehr gutes, hohes Pressing. So, das heißt, sie sind sehr gut da drin, den Ball sehr, sehr früh zu gewinnen. Wo sie dann aber nicht gut sind, ist, wenn wirklich eine Mannschaft dagegenüber steht, die auch sehr gut mit dem Ball ist und dieses Pressing überspielt. Da haben sie dann große Probleme hinten, auch mit der Geschwindigkeit. Ich glaube, dass wir dann da besser sind. Das heißt, es wird im Endeffekt wirklich die Aufgabe, diese Pressinglinie, die sie sehr hoch haben werden, die sie traditionell hoch haben, die zu überspielen. Also darum wird es gehen. Und darum wird es gehen, wie gut wir darin sein werden. Und ich glaube, es wird ähnlich sein für Spanien, weil wir schon auch die Idee haben, natürlich viel den Ball zu haben. Das heißt auch, dass eigentlich das Gegenmittel immer sein sollte, dann den Ball so früh und hoch wie möglich zu gewinnen. Weil wenn du einmal wirklich ganz tief stehst hinten und sie den Ball laufen lassen, dann wirst du sehr, sehr viel hinterherlaufen müssen. Das musst du dann auch mal für eine Zeit akzeptieren und sagen, okay, wir haben EM-Viertelfinale, da ist halt nicht mehr so einfach. Da musst du halt einfach auch Kilometer machen. Aber es stimmt schon, dass beide Mannschaften sich eher unwohl fühlen ohne Ball. Und trotzdem wird unsere Idee sein, den natürlich so viel wie möglich zu haben.
Und wie kriegt man Jamal und Williams in den Griff, Toni? Wie macht man das? Ja. Ich meine, das ist phänomenal. Ne? Der älteste 16-Jährige, den ich jemals gesehen habe, also gesichtsalt ist der schon. also ohne jetzt das Böse zu meinen, aber der wirkt so wahnsinnig erwachsen. Man sieht es nur an der Körpergröße, dass der noch nicht ganz fertig ist. Ne? Da kommt noch was hinterher. Ja. Und man kriegt das nicht übereinander. Auch da wieder als Laie, da steht ein 16-Jähriger auf dem Platz und der agiert mit einer Übersicht und auch mit einer Kaltschnäuzigkeit. Auf der anderen Seite denkst du...
Ja, beim Torschuss bisher nicht. Ne? Also das war noch nicht seine Stärke.
Aber überall, wo der ist, ist es immer gefährlich.
Ja, bringt enorme Unruhe rein.
Mhm. Ja, total. Also ich kann Gott sei Dank sagen, ist jetzt für mich während der EM jetzt nicht mehr so eine Riesenüberraschung, weil ich ihn natürlich schon ein Jahr bei Barcelona auf dem Zettel hatte und wir ja schon ein paar Mal gegen ihn gespielt haben. Es ist wirklich ungewöhnlich, in diesem Alter so Fußball zu spielen, vor allem mit so einer Selbstverständlichkeit.
Genau.
Und schon mit einer relativen Konstanz. Das ist ja eigentlich so ein Wellenbad meist in dem Alter, gerade bei so einem Verein. Aber man muss wirklich sagen, dass er in diesem Jahr bei Barcelona der beste Spieler war. Und das konstant der beste Spieler war mit 16.
Der beste?
Ja, absolut. Absolut. Er war der konstanteste, beste Spieler, glaube ich, in diesem Jahr bei Barcelona. Und der uns auch in den direkten Duellen auf jeden Fall am meisten Probleme bereitet hat. Das heißt, er ist ein sehr, sehr guter Spieler und wird höchstwahrscheinlich ein fantastischer Spieler werden. ja, wie verteidigt man das? Natürlich, im Endeffekt ist es dann die Aufgabe des direkten Gegenspielers natürlich, sprich unseres Außenverteidigers. Aber es wird natürlich Situationen geben im Spiel, wo man das im Verbund machen muss, ja, wo dann jemand zur Hilfe kommt im 1 gegen 1, weil so ein Spieler, der jetzt schon so eine Qualität hat, während der 90 Minuten eigentlich immer 2-3 gefährliche Aktionen haben wird. So, das heißt, solche Spieler muss man dann auch so ein bisschen im Verbund versuchen zu verteidigen. Natürlich so eng drein wie möglich. Natürlich mag so ein 16-Jähriger, der von der Statur jetzt natürlich auch noch nicht fertig ist, ist vielleicht auch nicht ganz so gern, wenn du sehr aggressiv gegen ihn spielst. Das muss natürlich eine Idee sein, um ihn so gut wie möglich aus dem Spiel rauszuholen. Aber ist auf jeden Fall ein besonderer Junge. Ich glaube, so viel kann man auch als Gegner neidlos sagen.
Ich meine, seit 36 Jahren, ne, wartet die deutsche Mannschaft auf einen Turniersieg gegen Spanien. Ist euch das so klar?
Dann wird Zeit. Nee, gut, ja. War mir nicht klar.
Seit Tante Käthe, glaube ich, ne? Rudi Völler war der Letzte.
Genau, Rudi Völler war der Letzte.
Mhm. Ja, den haben wir ja dabei. Eben. Also nicht mehr auf dem Platz, aber wir haben ihn dabei.
Dann wechsel doch den Rudi ein.
Mal gucken, ob der Rudi... Ich habe ihn gestern gesehen hier, ich weiß nicht, ob er bereit ist.
Toni, ein Thema, seit langer Zeit merke ich, dass das ist so unterschwellig immer da, die Frage der Leistungsbereitschaft und die Frage, die dahinter steht, sind wir das eigentlich noch? Sind wir wirklich zum unbedingten Erfolg bereit? Sind wir sozusagen bereit, uns zu quälen und zwar auch über den Punkt hinaus, an dem du sagst, boah, ich kann eigentlich nicht mehr. Und trotzdem gehe ich den entscheidenden Schritt weiter. Bundesjugendspiele war so das Thema. Ja, es gibt dann eigentlich plötzlich nur noch Gewinner. Ja, man ist dann hervorragender Zweiter und alle sind Sieger. Und wenn man Letzter geworden ist, dann ist man Erster von hinten. Es gibt keine Verlierer mehr sozusagen. Wie schaust du darauf? Das ist ja die Frage, auch weil du selber auch Kinder hast. Das ist auch etwas, was Richard und mich auch in unserem Leben beschäftigt. Wie kriegen wir unsere Kinder? Wie kriegen wir die hungrig? Mhm. Wie machst du das?
Ja, finde ich einen wirklich interessanten, wichtigen Punkt, wo man auch merkt, dass das nachlässt, weil ich auch das Gefühl habe, dass wir mittlerweile mit deutlich weniger zufrieden sind, als es vielleicht mal war. Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann, mal war, weil es natürlich immer ein bisschen persönlichkeitsbezogen ist und wie du es vor allem beigebracht bekommst. Also ich finde, es gibt auch so Punkte, die mir zum Beispiel nicht gefallen. Es gibt ja jetzt teilweise im Jugendfußball, das hat sich ja der DFB oder DFL oder was auch immer, ich glaube DFB, dann überlegt, ja, mit großer Reform, dass dann teilweise es nicht mehr mitgezählt wird bei Ergebnissen, nicht, dass da noch irgendjemand traurig ist, weil er verloren hat und so weiter. Und das sind dann so Veränderungen, die in die komplett falsche Richtung gehen, weil da einfach, ja, dieses Gewinnen, Verlieren, dieses unbedingt gewinnen wollen und dafür muss ich halt auch mal verlieren, das wird halt dadurch extrem entschleunigt und ich finde halt, dass wir genau das brauchen. Ich bin immer, also das ist bei meinen Kindern zum Beispiel, also mir ist am Ende völlig egal, was sie machen. Also ich bin wirklich keiner, der irgendjemanden zum Fußball bringen will. Aber ich möchte, dass sie in dem, was sie machen, versuchen, der Beste zu werden. Das ist so das, was ich mitgeben möchte. Mhm. Und dieses Denken zu haben. Das soll nicht dazu führen, dass du dann irgendwann enttäuscht bist, weil du es nicht geschafft hast, sondern ich will aber, dass dieser Anspruch, ja, dieser Anspruch an sich selbst, dieses, wenn ich was mache, mache ich es gut. Mhm. Und es ist gar nicht so wichtig, was ich mache. Aber diesen Anspruch, das zu vermitteln zumindest, ich finde es echt wichtig, um irgendwas dann auch zu erreichen am Ende der Tage. Ja. Und wenn es nicht der Beste ist, dann bin ich aber zumindest der Beste, der ich sein kann.
Ja. So, und es gäbe und, ja auch und, noch
ich finde, der Anspruch ist wichtig.
Ein zweites gutes Argument. Wenn wir nicht mehr lernen zu verlieren, dann geht uns ja eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft verloren, nämlich Niederlagen zu verarbeiten, nach Niederlagen wieder aufzustehen. Wenn man immer sagt, du hast gar nicht verloren, weil es kommt gar nicht auf Verlieren und Gewinnen an und alle sind Gewinner, nur auf unterschiedliche Art und Weise, dann lernt man ja die Resilienz nicht, mit Niederlagen umzugehen. Und das ist ja zu den wichtigsten Eigenschaften im Leben überhaupt gehört, egal was man macht und egal wie ehrgeizig man ist. Menschen müssen in der Lage sein, mit Niederlagen umgehen zu können, weil man aus Niederlagen immer psychologisch mehr lernt als aus Siegen.
Total. Finde ich auch.
Also das find ich auch. Und wenn diese Fähigkeit verloren geht in der Gesellschaft, dann entsteht da eine Hypersensibilität von Menschen, die mit ihren persönlichen Niederlagen nicht mehr umgehen können. Und das ist in keiner Form gut für die Gesellschaft. Also wir denken immer, es ist gut für die Psyche der Kinder. Aber es ist weder gut für die Psyche der Kinder noch gut für die Psyche der Gesellschaft, wenn keiner mehr verliert und damit umgehen kann. Jetzt zum Schluss würde ich natürlich gerne noch wissen, Toni, also du setzt deine Karriere nicht in den Sand, das haben wir gehört, du wirst sie großartig vollenden. Wirst du dem Fußball erhalten bleiben? Bist du wahrscheinlich schon häufig gefragt worden, aber ich habe es noch nicht gelesen. Also wirst du mehr in Spanien leben, mehr in Deutschland leben? Könntest du dir vorstellen, Trainer zu werden und auch da das Beste zu geben? Oder möchtest du dich aus der Welt des Fußballs eher zurückziehen?
Nein, komplett zurückziehen nicht. Also wir werden auf jeden Fall in Madrid leben bleiben. Also das wurde mir jetzt auch hier die letzten Wochen nochmal bestätigt, allein vom Wetter, dass diese Entscheidung die richtige ist.
Toni, bitte, dieser Sommer ist nicht der deutsche Sommer. Nicht, dass du kriegst da einen völlig falschen Eindruck. Ja, die letzten Sommer waren sehr schön.
Okay, gut. Dann. Ja. Nein, also wir fühlen uns einfach total wohl in Madrid. Also es ist unser Zuhause. Die Kinder kennen nichts anderes als in Madrid zu leben. Sie wachsen dreisprachig auf, sie sprechen alle fließend Spanisch und Englisch und dementsprechend zieht uns da wirklich nichts weg. Und zum Thema, ich werde jetzt im September eine Fußballschule eröffnen in Madrid für Jugendspieler. Also ist dann so von dem Alter, fangen wirklich ganz früh an, 5, 6 bis 14, 15. Und wo ich eben versuchen will, denen die Basis mitzugeben, ein paar Talente zu suchen. Es muss ja auch immer Nachfolger geben. Und das wird dann auf so einer wirklich täglichen Basis, wo wir einige Jugendmannschaften, die dann unter meinem Namen in den Ligen in Madrid antreten. Also das wird so meine tägliche Beschäftigung sein, wo ich einfach Lust habe, das, was mir immer Spaß gemacht hat, mit Kindern zusammenzuarbeiten, wo ich ein bisschen was weitergeben kann. Ich habe das ja selbst alles durchlaufen in dem Alter, weiß dann, glaube ich, was in welchem Alter, welche verschiedenen Schritte da gut sein können, wichtig sein können. Ich denke, dass die Tipps da ganz gut angenommen werden von mir dann auch. Dann habe ich ja parallel auch dann noch den Podcast mit meinem Bruder, der ist ja auch wöchentlich, von daher. Und natürlich das, warum ich am Ende ja auch immer gesagt habe, aufzuhören. Also ich möchte jetzt nicht aufhören, um dann 8 Projekte anzufangen, sondern ich möchte auch wirklich dann die Zeit mit meinen Kindern nutzen. Ich höre auch mal von ganz vielen, denen ich gesagt habe, ja, spiel doch noch 4 Jahre, die kannst du doch immer nutzen. Ja, aber jetzt einfach mal einfach Beispiel. Mein kleiner Sohn ist nur jetzt 5. Der ist in 4 Jahren nicht mehr 5. Und das ist so ein Wahnsinnsalter.
Absolut.
Das so unfassbar Spaß macht.
Ja,
und da werde ich jetzt lieber dann das nächste Jahr irgendwie Elternsprecher, als noch ein Jahr zu spielen. So, und da habe ich Lust, gehe ich weiter auf die Ausflüge. Von daher, nein, also in diese Richtung. Ich möchte am Ende auch das machen und nutzen, warum ich auch teilweise aufgehört habe. Von daher, langweilig wird mir trotzdem nicht.
Ja, wir haben gerade vorhin darüber gesprochen, Toni, dieses Gefühl, ne? 1. Juli, du bist arbeitslos, jetzt offiziell, was Real Madrid sozusagen angeht. Schaut man da mit so einem wehmütigen Blick auch drauf, weil man weiß, ich kenne das von anderen großen Sportlern und du bist im Weltfußball wirklich einer der Größten. Zu wissen, da wird es wahrscheinlich, auch wenn ich ein großartiger Elternsprecher werde.
Das weiß ich noch nicht.
Ja, aber es wird wahrscheinlich nie wieder etwas geben in meinem Leben, das ich so gut kann, wie das, was ich jetzt gerade beende.
Ja, zu 100%. Zu 100%. Also es wird mit Sicherheit wehmütige Momente geben. Da bin ich mir sicher. Es wird Momente geben, da werde ich den Fußball sehr vermissen, das Aktive, weil das, was du genau sagst, ne, das ist genau der Satz, den ich irgendwie so immer über mir schweben hatte, jetzt wo es so diese Richtung Entscheidungsfindung ging in den letzten Monaten. Egal welches Projekt du startest, du wirst in keiner Sache auch nur ansatzweise so gut sein wie das, was du jetzt immer gemacht hast. Ich war mir auf der anderen Seite trotzdem immer bewusst, dass dieser Tag ja kommt. Der kommt so oder so. Und ich wollte mich dann trotzdem auf diesen Tag so gut wie möglich vorbereiten, um dann trotzdem bereit zu sein fürs nächste Leben. Ob ich es bin, das können wir vielleicht dann in zwei Jahren nochmal besprechen, Podcast. Ob ich es geschafft habe, genau. ob ich glücklich bin mit dieser Entscheidung, weil es auch da viele Gegenbeispiele gibt. Aber mein Gefühl sagt mir, dass ich Projekte haben werde, die mir Spaß machen, dass ich auch mir gegenseitig mit meiner Frau, glaube ich, nicht auf die Nerven gehen werde. Auch wenn natürlich ja diese Gefahr immer besteht, wenn man plötzlich vormittags da ist. Sie fragt, was machst du jetzt hier? Normal bist du beim Training oder Wochenende weg. Aber ich glaube, auch mit der Dame bin ich ja jetzt seit 16 Jahren zusammen. Ich glaube, dass wir uns so gut kennen, dass wir es weiterhin gut aushalten werden miteinander.
Und wenn du sagst, das ist ein Gedanke, den ich die ganze Zeit noch habe, sagtest vorhin, ist schon die Frage, ob es das Nationaltrikot ist, in dem ich dann möglicherweise vom Platz gehe als Verlierer. Mhm. Ist es heute, 2024, etwas anderes, dieses Trikot zu tragen als beispielsweise 2014? Oder anders gefragt, wie nimmst du das wahr? Wie hat sich das Land verändert, Toni?
Ja, also ich muss sagen, grundsätzlich kann man sagen, ist jetzt bis vor kurzem, glaube ich, die sportliche Entwicklung so ein bisschen Hand in Hand gegangen mit der gesellschaftlichen, das, was man zumindest so fühlt. Also natürlich werden jetzt auch wieder ganz viele sagen, okay, der ist seit 10 Jahren in Madrid.
Nee, aber du kriegst ja genau mit, was hier passiert.
Diesen direkten Kontakt und diesen Dings, aber das eine ist, ich bin ja auch durch euren Podcast und deine Sendung, Markus, sehr gut informiert oder versuche mich gut zu informieren. Ja, ich habe ja, deswegen, du hast es ja angefangen. Ich konnte ja die Nachricht nur verfassen an dich, weil ich euren Podcast ja höre. Und es war übrigens witzig, also bevor ich das gleich beantworte, weil der Gründer dieser Idee, Impact heißt ja die Firma, ja, die Stefan sich damit Reinhard. Beschäftigt.
Ja.
Genau, ist nicht nur ein guter Freund, mit dem habe ich ja auch noch selbst zusammen
Leverkusen gespielt. Ne?
Genau, mit dem habe ich in Leverkusen gespielt und ist ein sehr, sehr schlauer Kerl, muss man sagen, der übrigens mit dieser Idee, mit seiner Firma ja mit unter anderem auch mit dem DFB und mit Bayern und Dortmund, das ist alles deren Kunden, die sich auf dieses System beziehen und
von dem Richard sagt, das war mal so eine Mode, ja?
ist immer noch sehr in Mode bei den großen Vereinen.
Aber nur etwas mehr hinter den Kulissen. Also es wird nicht mehr so häufig diskutiert, bei Moderatoren kommt das nicht mehr so vor, aber auf der Vereinsebene noch von und Verbandsebene noch von großer Bedeutung.
Könnt ihr das genau, mal erklären?
Genau, das wird ja für ganz unterschiedliche
Packing ist das Wort. Ich habe das damals, daran siehst du, dass ich keinen blassen Dunst habe. Richard erwähnte das so nebenbei und das Wort Packing
kam
mir
Wort
natürlich
nicht
in den Sinn.
Ich hatte auch das Wort vergessen.
Hast du auch nicht?
Ja, ich kannte auch das Wort nicht mehr, weil das Wort ist ja aus der Öffentlichkeit verschwunden, selbst wenn es hinter den Kulissen noch so eine große Bedeutung hat.
Genau, aber was meint das Packing? Was ist die Idee dahinter? Früher gab es doch sozusagen den Versuch, so habe ich erkläre es mal laienhaft, Ballbesitz, wie viele Schüsse aufs Tor und so weiter, zu messen, wie gut eine Mannschaft ist. Und es gibt ein sehr markantes und interessantes Beispiel, als Deutschland gegen Brasilien, das legendäre 7:1, ja.
Genau.
Wenn man sich das nach Ballbesitz und auch Torschüssen und so weiter anschaut, dann würde man objektiv sagen können, die Brasilianer waren ungefähr so gut wie die Deutschen. Das ist das kleine Problem. Sie haben aber 7:1 verloren.
Genau.
So.
Sehr gut. Also das Beispiel ist perfekt, was du bringst, weil das ist eins der Beispiele, die sich eben der Stefan damals genommen hat, um zu sagen, wie wenig sind die bisher bemessenen Statistiken eigentlich wichtig oder wert? So, und auf dieser Basis haben sie sich damit beschäftigt. Und da geht es vor allem natürlich auch um Passwerte. Also, was den so ein bisschen immer gestört hat, ist, da hat ein Spieler 100% Passgenauigkeit. Davon waren aber dann die Hälfte zum eigenen Innenverteidiger und zum Torwart. So, also hat überhaupt nichts gebracht.
Okay.
Und da geht es eben um effektives Passen. Packing heißt im Endeffekt so, sich die packen, die Gegenspieler, und die aus dem Spiel nehmen. Das heißt, als Spieler, wie viele Gegner überspielst du mit deinem eigenen Pass vom Gegner, um eben die Wahrscheinlichkeit höher zu machen, näher zum gegnerischen Tor zu kommen und dann gefährlich zu werden.
Okay. Das heißt,
ein echter Versuch einer Effizienzmessung. Ja, also nicht lauter Zahlen zu produzieren. Ich meine, was ist der Sinn von Ballbesitzstatistiken? Dass ich, wenn ich als laienhafter Zuschauer drauf gucke, ungefähr das Gefühl habe, so hätte ich das auch eingeschätzt. Die hatten doch deutlich mehr den Ball. Aber mehr sagt es am Ende ja tatsächlich nicht aus. Und jetzt ging es ja einfach darum, Messzahlen zu finden, die etwas spielentscheidend
Entscheidendes, also wirklich Effizientes zeigen. Also wo, mit welcher Aktion ist wirklich ein größerer Vorteil verbunden? Und du hast ja auch regelmäßig, glaube ich, immer diese Statistiken mit Abstand gewonnen. Und du bist auch jetzt wieder bei der EM, glaube ich, wieder der Peking-Europameister.
Genau, da sind wir schon Europameister. Nein, es geht einfach darum, wie mit deinen Pässen dem Gegner weh zu tun. Und wie tust du ihm weh? Indem du natürlich so viel wie möglich Spieler aus dem Spiel nimmst und sie überspielst. Und das sind die Werte, die sie messen. Und was noch ganz wichtig dabei ist, weil ja auch das Beispiel war, okay, wenn der Torwart zum Stürmer den langen Pass spielt, den er in ein Kopfballduell schickt, hat er ja alle Gegner überspielt.
Genau, das war mein Einwand
gewesen.
Aber der Pass
ist trotzdem nicht gut. Genau. Und so ein Pass zum Beispiel geht gar nicht in deren Daten, sondern es geht natürlich auch darum, wie bekommt der Empfänger und wie kann der den verarbeiten?
Aber das ist mir völlig neu. Das ist eine wichtige Info, weil das hätte man mir erzählen müssen. Ja, weil das ist doch klar, wenn du so ein Spiel siehst und denkst, du gibst als Torwart, haust du den Ball raus, überspielst das ganze Spielfeld und wenn du das Glück hast, es kommt beim richtigen Mann an, dann müsstest du wahnsinnigen Packing-Impact gehabt haben. Aber wie entscheidet ihr, was ihr messt? Und was ihr nicht messt.
Also ich messe ja gar nichts, das machen ja die. Ja. Aber wichtig ist dann eben auch für die Folgeaktion für den Ballempfänger. Wenn du jetzt als Ballempfänger der bist, der dann wirklich den Ball annehmen kann, sich umdrehen kann, dann ist das natürlich ein extrem effektiver Pass, wenn du Gegner aus dem Spiel genommen hast und du bringst den Stürmer, offensiven Mittelfeld, in eine Position, die Mannschaft wirklich besser macht. Wenn du jetzt einfach den langen Ball auf den Stürmer spielst, der muss ins Kopfballduell, kann den Ball gar nicht gut kontrollieren, dann ist so ein Pass zum Beispiel gar nicht wird da gar nicht aufgenommen, weil das eine ist der Pass und das andere ist der Empfänger. So, das heißt, es ist wirklich dieses Effektive.
Das heißt, es findet immer eine Bewertung statt.
Genau.
Eine Bewertung statt, was der Empfänger mit dem Ball hat anfangen können.
Genau.
Ne? Und man sagt, ein richtig guter Pass ist einer, der den Empfänger auch in die Bereitschaft setzt, eine positive Fortsetzung zu ermöglichen.
Korrekt.
Und das wird mitgemessen. Korrekt. Okay, Richtig. Jetzt habe ich ganz viel gelernt.
Und das ist eben für die, und das wollte ich nochmal hinaus, das ist eben für die Vereine total spannend, A, in der Analyse von Gegnern, weil die dann natürlich eine Spielart wissen, dann aber auch, und da geht es noch weiter, um das Scouting von Spielern auf dem Transfermarkt. Das heißt, Klar. Ich suche Spieler XY auf der Sechserposition. Ich habe jetzt aber nicht 4000 Scouts auf der ganzen Welt, aber ich kann dann mit dieser Firma zusammenarbeiten, die mir sagt, pass auf, da haben wir einen Spieler in Brasilien, der überspielt so und so viel Bälle oder Gegner, ist effektiv im Passen. Guckt euch den mal an. So, das heißt, es ist halt im Scouting-Bereich total interessant. Deswegen nutzen das auch so viele große Vereine. Mhm.
Okay, verstehe. Und jetzt darf ich einmal fragen, Stefan Reinhardt, den kennst du gut. Der hat übrigens auch sich öffentlich dazu geäußert, Richard. Schöne Grüße an der Stelle.
Der übrigens auch,
der nur, hört
weil er ein großer
auch.
Fan des Podcasts
ja,
ist.
Ja, okay.
Das ist auch darüber
also, mea culpa, ich habe nicht gewusst, wie ausgefuchst dieses Messsystem ist. Ja, mir ist genau. Also ich kannte das ja nur aus der Perspektive des Fernsehzuschauers, wo dann immer erklärt wird, wie viel überspielt wird. Aber dass das also so ein subtiles System ist, das also genau aufnimmt, ob das auch ein wirklich ernsthaft zu verwertender Pass ist und nicht nur eine Fußberührung des Empfängers stattfindet und so weiter, da muss ich einfach sagen, das habe ich maßlos unterschätzt.
Und eine kurze Frage, Toni, du bist ja auch ein guter Geschäftsmann, bist du an dieser Firma wenigstens beteiligt, wenn ihr euch seit Leverkusen-Zeiten kennt?
Nein, überhaupt nicht. Ich werde immer nur als Beispiel benutzt.
Okay.
Für ein gutes Packing-Beispiel. Aber für jemanden wie dich sozusagen, also dein Manager oder die Leute, die das für dich machen, die können dann sagen, Freunde, pass mal auf beim Packing, ist Toni, das ist bare Münze dann sozusagen, ja?
Nein, also ich finde es halt wirklich auch in dem Sinne gut, weil das wirklich mal eine Statistik sie rausholen, die wirklich effektiv ist. Ja, und da bin ich immer ein Fan von, was irgendwie den Fußball ein bisschen greifbarer macht. Ich bin auch kein Fan davon. Also auch selbst wenn sie über mich sagen, so der hat jetzt 97% Passgenauigkeit, da feiere ich mich überhaupt nicht für. Wenn mir aber noch einer sagt, dabei hast du aber auch 80, 90 Spieler vom Gegner überspielt, dann wird es schon interessanter.
Aber Toni, darf ich nochmal fragen, dieser eigenerseits, ich schaue da auch nochmal, ne? Ich bin der von gar nichts eine Ahnung hat und alle 4 Jahre schaue ich dann mal sehr genau hin. oder alle zwei Jahre.
Alle zwei,
und genau, ja. und stelle fest, ups, jetzt gibt's da schon wieder Neuerungen, Dinge, 3D-Animationen. Und dann sehe ich zum Beispiel, war glaube ich in eurem Spiel, ne? Dann ist irgendwann mal irgendwie der rechte Daumen im Abseits, ja, und die Maschine weist dir das perfekt nach. Und dann denke ich mal, okay, wie geht's euch dabei? Ist das sozusagen, deckt sich das mit deinem Gefühl? Das ist jetzt ein faires Fußballspiel, oder müsste man da auch mal sagen, mein Gott, jetzt lass doch mal alle Fünfe gerade sein, ist doch jetzt gut. Also da war wirklich nur das rechte Knie mal ganz ein Zentimeter. Ich glaube, da ging es um 1 Zentimeter, ne?
Ja, Gott sei Dank in dem Fall.
Ich finde das eine wahnsinnig spannende Frage, ne? Es gibt keine gleiche Höhe mehr beim Abseits und vieles ist dann irgendwie, wie soll ich sagen, kontraintuitiv. Ja, also messbar, ja, da ist ein Zentimeter mehr oder da hat eine kleine Berührung bei dem Dänen, ja, zu unserem Glück, da wie der Chip im Ball dann festgestellt hat, war er da irgendwie mit dem Fingernagel dran und so.
Ja, das eine war der Zentimeter im Abseits, ne?
Ja, das andere Zentimeter im Abseits. Und die Frage ist, man kann ja das jetzt bei allem machen, also bei jeder Ecke, die gegeben wird, man könnte das ja unendlich ausweiten. Wo liegt die natürliche Grenze, wo man sagen muss, komm, lass mal jetzt einfach mal und guck mal nicht ganz so genau hin.
Also für mich, ehrlich gesagt, ist die Grenze wirklich bei Abseits und Tor oder nicht Tor. Weil das sind ja Fakten am Ende. Also am Ende,
auch der Zentimeter jetzt, ist für dich relevant.
Ja, natürlich. Ja, ja, okay. Also ob es jetzt die Fußspitze ist oder der ganze Körper oder 2 Meter. Abseits ist Abseits. Und dann macht das die Geschichte am Ende fairer. Sag ich mal, alles was Interpretation ist, finde ich, muss beim Schiedsrichter liegen, weil wir gehen ja jetzt mittlerweile auch raus und gucken uns jedes Handspiel an, gucken uns gewisse Fouls an. Ja. Ich finde, da wird dem Schiedsrichter immer so ein, weiß ich nicht, der hat halt immer im Kopf, ach, zur Not habe ich ja noch das Bild. So, ich finde, da müsstest du dem viel mehr Verantwortung geben, dann auch Verantwortung
Ermessensspielraum zuschieben. Ermessensspielraum ist das Wort, ne?
Ja, Ermessensspielraum, ja. Und einfach auch zu sagen, wenn wir gute Schiedsrichter haben, dann müssen die Sachen entscheiden auf dem Platz und sich nicht immer diese Sicherheit im Hinterkopf haben, okay, jetzt pfeife ich erstmal nicht, weil ich kann es mir ja noch angucken. Ich finde, das ist dann nervig. Weil alles, was ein Fakt ist, ist der Ball im Tor oder nicht? Ist es abseits oder nicht, da finde ich diese technische Hilfe wirklich gut, weil da finde ich, es macht es wirklich fairer. Weil ich will uns mal sehen, wenn gegen Spanien der Morata 2 Meter am Abseits steht, das Tor macht und wir aber kein VAR haben und der Schiedsrichter das nicht sieht oder Linienrichter in dem Fall, dann haben wir das Theater. Also das, da finde ich wirklich, und das ist ja ein Fakt, abseits oder nicht ist ein Fakt. Wie Stimmt. viel ist dann manchmal ärgerlicher oder nicht? Aber jetzt jedes Handspiel oder Foulspiel gucke ich mir nochmal an. Handspiel war es das. Finde, da müssen wir den Schiedsrichter mehr in die Pflicht nehmen.
Das finde ich, klingt weise, finde ich gut.
Ja, und letzter Punkt, Toni, die Kroaten. Ich hab ja einen italienischen Pass, ja. Und natürlich fieber ich für die Italiener, wenn die spielen, ja. Und
ja, so wie die im Achtelfinale gespielt haben, hätten sie auch die Kroaten machen lassen, nee. Ne? Da hätten sie auch die Kroaten lieber machen lassen.
Ja. Und dann gibt es aber dieses endlos lange Nachspiel und dann kommt es wirklich wie so tragisch, wie es dann kommen muss. England war genau das gleiche Ding. In der allerletzten Sekunde geht dann dieses Ding rein und ich habe da als Fan, einfach als Fußballfan, irgendwie so ein Störgefühl und denke, mein Gott, ey, 8 Minuten, das ist wie eine dritte Halbzeit.
Es war auch gar nicht klar, warum bei dieses Spiel so ewig nachgespielt wurde. Ja. Rechnet das die UEFA aus?
Nee.
Und was gab es da auszurechnen? Also diese 8 Minuten kamen mir völlig absurd vor.
Also ich glaube wirklich, die Nachspielzeit ist wirklich immer im Ermessen des Schiedsrichters. Das entscheidet der während des Spiels, wie es am
Ende ist.
Ich habe das Spiel auch gesehen.
Damit, ne? Ja.
Ich habe das Spiel auch gesehen und ich habe in dem Fall natürlich auch für Luca mitgefiebert. Das
war sein Spiel. Ne?
Ja. Was für ein herrliches Drama. Ne? 31 Sekunden, erst versenkt er das eine und dann macht er das Tor mit der ganzen Wut und diese Befreiung konnte man dem ja ansehen. Ich dachte, weil ich eben auch seine Geschichte so faszinierend finde. Ich habe mich so für den gefreut. Und dann passiert das und denke, ist das fair?
Ich weiß nicht. Also fair ist es im Endeffekt natürlich, weil es ist dann auch gut gemacht von den Italienern.
Ja,
du natürlich auch sagen kannst, als Kroatien, wenn du es 96 Minuten verschaffst zu verteidigen, dann musst du es die letzten 2 auch noch machen. Aber die Nachspielzeit war schon komisch lang für das Spiel. Da ist wirklich nicht so viel passiert.
Das meine ich.
Ja.
Okay. Also.
Das ist der Schiedsrichter seine Sache.
So. Wir sind heute hier am Dienstag. Du hast jetzt noch 3 Tage Zeit, Toni. bis Freitagabend. Wenn du dir anschaust, was da los ist, auch pressemäßig, wie viel Druck da drauf ist, wie sehr ihr verprügelt worden seid, also du warst in der Zeit gar nicht mehr dabei, gerade in den letzten Monaten, wo man das Gefühl hatte, okay, du hast es, glaube ich, auch so ausgedrückt, eine Ansammlung von Versagern.
Nein, das hätte ich nie gesagt.
Ich habe mich falsch ausgedrückt. Also der Eindruck, wenn man die Presse gelesen hat, war, da ist sozusagen, das sind alles Versager, die können es einfach nicht.
Das ist klar. Ja, aber das geht auch sehr schnell wieder. Also das kann auch sehr schnell wieder passieren.
Okay. Kann man als Fußballer eigentlich die Presse ernst nehmen, wenn man weiß, dass alles entweder negativ, maßlos übertrieben wird oder positiv?
Es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn man in der Lage ist, es nicht mehr zu tun. Und in der Lage bin ich seit jetzt vielen Jahren. Aber ich verstehe auch, wenn du es nicht kannst. Und dann kann es natürlich nervig sein. Also wenn du dann wirklich noch schaust, wenn du 20, 21 bist, wenn du schaust, welche Note kriegst du jetzt von den verschiedensten Zeitungen und wie wird über dich geschrieben? Weil es ist ja menschlich, dass das was mit dir macht.
Na, logisch.
Und dass du das auch mitnimmst und dass du das auch dann mitnimmst ins nächste Spiel, wenn du gerade von zwei schlechten Spielen kommst, zum Beispiel. Und deswegen ist auch das, wo ich nicht müde werde, das zu kritisieren, dass wir diese Graubereiche verloren haben, dass es nur noch Europameister gibt oder Ausscheiden in der Vorrunde. Es gibt nichts mehr dazwischen.
Das ist das, was ich mit der Frage meinte, genau.
Aber ist das in der spanischen Presse nicht noch extremer?
Ja, es ist noch extremer. Es ist noch extremer und natürlich macht das was mit den meisten. Ich kann Gott sei Dank sagen, mit mir seit vielen Jahren überhaupt nicht mehr, weil ich es auch einzuschätzen weiß, was damit bezweckt wird.
Liest du es, Toni?
Ich lese es, ja. Ich lese es, ja, weil ich es halt lesen kann, weil es mein Spiel nicht mehr beeinflusst. Aber
also 34 Titel tragen zur Gelassenheit bei, oder?
Hundertprozentig. Ja, das ist so. Aber es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, weil es ja gerade während so der EM ist es ja noch mal gebündelter und noch mal extremer. Und es gibt ja fast keinen Weg mehr da komplett vorbei. Also wenn es was mit dir macht, ist ja der Reflex vielleicht, okay, ich versuche es nicht zu lesen, aber es ist ja fast nicht mehr möglich, heutzutage nichts mehr mitzubekommen. Und deswegen werde ich auch nicht müde, das zu kritisieren, dass es nur noch Schwarz und Weiß gibt.
Also das habe ich mich gefragt, weil wir vorhin gerade so ein bisschen über die Engländer gelästert haben. Ich verfolge ein bisschen die englische Presse und das ist toxisch, was da gerade passiert. Das ist so krass, wie es, glaube ich, noch nie war. Der Trainer muss sich jeden Tag anhören, dass er der absolut größte Volltrottel ist, den die Welt je gesehen hat. Und ich denke dann immer, wie soll das gehen? Und man hat auch das Gefühl, das haben die natürlich im Hinterkopf. Und mir ist aufgefallen, dass jemand wie auch Bellingham, aber auch Kane zum Beispiel, wie unglaublich positiv und aufbauend Kane in diesem ersten kleinen Statement nach dem Spiel neulich gesprochen hat. Man hatte das Gefühl, auf gar keinen Fall lasse ich mir jetzt von der Reporterfrage irgendwie einen Keil zwischen diese Mannschaft treiben. Auf gar keinen Fall macht die jetzt hier irgendetwas wieder kaputt. Das sind alles großartige Kollegen, sind die besten Teammitspieler, die ich jemals hatte und so weiter. Man hat das richtig gespürt, wie da einer versucht hat, wirklich im Sinne der Mannschaft zu sagen, pass auf, eure destruktive Art und Weise der Berichterstattung an dem Punkt, die lasse ich hier nicht mehr rein. Kannst du das verstehen?
Ja, das Ding ist ja auch, natürlich kann ich es verstehen, weil es natürlich auch was mit der Gruppe macht. Ich habe ja gesagt, es ist schwer, dass keiner was davon mitbekommt, was geschrieben wird. Und ich finde, es ist gut, auch als Gruppe Stärke zu zeigen. Und es geht ja auch nie darum, also der Vorwurf wird ja dann manchmal gemacht, wenn man das so ein bisschen kritisiert. Es geht ja nicht darum, dass nicht kritisiert werden kann. Es geht auch nicht darum, dass man auch nicht gerne gelobt wird. Aber ich finde, es muss in beiden Seiten irgendwie immer mal so ein gewisses Maß hergestellt werden. Und ich sag dir auch, gerade wenn du die englischen Medien verfolgst, da steht auch jetzt schon die Überschrift, wenn England Europameister wird, weil dann geht's nämlich wieder einmal komplett in die andere Richtung. Es geht ja immer nur darum, gewisse Fallhöhen zu bauen.
Das ist wahr.
Ja, wenn wir 5-1 gegen Schottland gewinnen, ist das jetzt im Idealfall fürs gesamte Turnier die Benchmark. Wenn du dann 1-1 gegen Schweiz spielst, dann ist Platz plötzlich ein Stimmungskiller und dann ist die Euphorie schon wieder weniger. Wenn wir vor 6 Monaten 1-1 gegen die Schweiz gespielt hätten, wären wir dafür gefeiert worden. Es kommt immer darauf, wo du herkommst. Aber jetzt gewinnst du 5-1 gegen Schottland. Gegen 5-1 gegen Schottland. Und schon ist nichts anderes als Europameister mehr möglich. Und da so ein bisschen die Balance zu halten, das darf man sich wünschen. Ob's eintrifft, weiß ich nicht.
Wobei ich sagen würde, ich lese wenig soziale Netzwerke. Ich habe das Gefühl, was sozusagen die klassischen Medien gerade in Bezug auf Nationalelf machen, da habe ich das Gefühl, das ist durchaus ausgewogen. Natürlich muss Kritik sein, sagst du ja auch.
Total.
Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es gerade wahnsinnig unfair zugeht. Das Gefühl habe ich nicht. Also da habe ich eher das Gefühl, ich habe da so ein erlösendes Moment gerade geschaffen, weil das ganze Land, du sagst es selber vorhin, es holpert gerade über. Also man stolpert irgendwie so voran und dass da jetzt gerade einfach mal Fußball ist und das andere einfach jetzt mal für einen Moment einfach mal weg ist, dafür sind erstmal alle dankbar.
Genau, es gibt, glaube ich, eine große Freude im Land, sich von euch begeistern zu lassen.
Ja. Ja. Und sich ein bisschen zu verstecken im Moment.
Ja, aber abzutauchen, Urlaub vom Leben zu nehmen, ja. Und einfach mal die schönen Dinge zu feiern und den schönen Fußball, den ihr spielt und eure schönen Erfolge.
Also was du vorhin gesagt hast, ich glaube, das hatte ich ja noch nicht so wirklich beantwortet, weil ich ja auch meinte, dass ja dann irgendwie so eine Ansicht von einem, der seit 10 Jahren in Spanien wohnt, dann auch schnell damit dann niedergemacht wird nach dem Motto, man hat ja nicht den direkten Kontakt. Aber A, fühle ich mich sehr informiert. Trotzdem B, habe ich natürlich meine ganze Familie auch noch in Deutschland. Und ja, weil du von fragtest, wo wir weiter wohnen werden. Ich finde Deutschland nach wie vor wirklich ein tolles Land, bin auch super gerne da. Aber es ist zumindest nicht mehr so ganz das Deutschland, wie es vielleicht vor 10 Jahren war, wo wir gegangen sind.
Was hat sich verändert?
Es hat sich auf jeden Fall ein Gefühl verändert. Also ein Gefühl, weil ich ja auch gar nicht mal nicht so viel mehr beitragen kann als ein Gefühl, weil das vielleicht nicht mal so sind ja jetzt nicht diese extrem vielen Begegnungen, die ich habe. Aber ein Gefühl davon. Wie drückt man das am besten aus, ohne in eine Ecke gestellt zu werden? Ein Gefühl davon, wenn ich jetzt sagen würde, wenn ich es jetzt vergleiche mit Spanien, ich habe eine 7-jährige Tochter zum Beispiel. Wenn die jetzt älter wird, wenn die nachher 13, 14, 15 wird und wenn ich jetzt aktuell, wenn mich jetzt jemand fragen würde, würdest du deine Tochter mit 14 tendenziell abends um 23 Uhr jetzt in Spanien rauslassen oder in der deutschen Großstadt? Wäre ich, glaube ich, tendenziell eher bei Spanien aktuell. Einfach von einem Gefühl, was rüberkommt, was passiert, ist ja auch schon, ohne Frage. Allerdings, ich glaube, da kann man sich ja auch sehr, ich sage nicht, dass in Spanien nichts passiert. Ich möchte das jetzt nicht so pauschal, aber deswegen sage ich auch mit ganz bewusst ein Gefühl. Aber das hätte ich von mir aus vor 10 Jahren so viel Bedenken, ob es ihr dann wirklich gut ergeht und sie unbeschadet nach Hause kommt, hätte ich, glaube ich, vor 10 Jahren noch gehabt. Das hätte ich jetzt nicht.
Cool. Wow. Weißt du, was das Wort ist, das ich am häufigsten höre in dem Zusammenhang, ist Kontrollverlust. Die Angst vor Kontrollverlust.
Ja, und vielleicht auch, ich meine, mir fällt in Spanien immer wieder auf, dass es wirklich überhaupt keine aggressive Gesellschaft ist. Und ich glaube, dass wir in den letzten 10 Jahren sehr verstärkt durch die Zeiten der Pandemie, aber es gibt viele andere Dinge, die auch mit reinspielen, deutlich aggressiver geworden sind. Ne? Dass man eher das Gefühl hat, latenter Bedrohungen und unterschwelliger oder sichtbarer Aggressionen. Also dieses Gefühl habe ich in Spanien auch nicht. Ich habe in Spanien das Gefühl, dass bei vielen Problemen, die dieses Land auch hat, ja, die also ganz objektiv nicht geringer sind als die Probleme in Deutschland, trotzdem das allgemeine Miteinander wesentlich positiver ist als bei uns.
Würdest du das auch so sagen, Toni?
Es ist, glaube ich, grundsätzlich so ein bisschen ein Tick positivere Haltung zum Leben, glaube ich. Das kriegt man schon mit. Auch wenn ich nicht pauschal sagen würde, dass Deutschland ein negatives Land ist. Ich glaube, man sieht ja auch in diesen Wochen, was auch immer möglich ist, auch in Deutschland. Ne? Also ich glaube, man braucht halt einfach, was manchmal so ein bisschen fehlt, ist etwas so wirklich zum Anfassen, was einem so ein bisschen diese Lebensfreude auch gibt. Jetzt ist es dann der Fußball für diese Wochen irgendwie. Aber dieses, das, was man immer hat, ich glaube, das ist so ein bisschen, da gibt es, glaube ich, Sachen, die einfach so ein bisschen fehlen. Für so ein für so eine grundsätzliche, positivere Lebenseinstellung, wie ich jeden Morgen aufstehe. Mhm. So glaube ich, das ist schon, glaube ich, ein Punkt, der gefühlt mal ein bisschen anders war. Ich meine, natürlich ist ja auch viel passiert in den letzten Jahren, was jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen hat, dass es in die Richtung geht.
Dass das Lebensgefühl leichter wurde.
Das ist ganz klar, aber ich glaube, du hast einen ganz guten Begriff genannt vorhin. Ich glaube, dass so diese wirkliche, so diese Kontrolle über gewisse Themen einfach so ein bisschen weggeschwommen ist über die Jahre.
Und das hat einen Grund. Meiner Meinung nach ist der Grund, dass man sie überfordert hat. Man hat sie in den letzten Jahren auf so vielen Ebenen systematisch überfordert. Auf allen Ebenen. Ich spreche so viel mit Landräten, mit Bürgermeistern, mit Schulleitern, mit Schülern, mit den Kindern, die in den Schulen sitzen und so weiter. Du sprichst mit Leuten, die zuständig sind für Wohnungen. Es klemmt an allen Ecken und Enden. Mhm. Es ist zu voll, es ist zu viel. Da ist eine Überforderung und mir tut das dann immer so wahnsinnig leid, wenn dann jemand Kritik äußert, dann ist man ganz schnell dabei zu sagen, oh, das ist aber jetzt rassistisch. Und damit habe ich ein riesiges Problem, weil ich nach wie vor, und das sage ich auch laut und deutlich und zu jedem, der es meinetwegen auch nicht hören mag, dieses Land ist im Kern kein rassistisches Land, sondern es ist ein gutes Land. Und es ist so schade, dass viele dieser guten Qualitäten, die dieses Land hat, im Moment so ein bisschen, ja, so ein bisschen verloren gehen. Das ist schade. Und da müssen wir raus, unbedingt raus.
Ja, ich glaube ja vor allem, dass ja von vielen, das ist so mein Gefühl, von vielen Problemen ist ja, sage ich mal, dieses große Thema Migration auch ein, wie soll ich sagen, so ein, das ist voll ist, dass man dieses Gefühl hat, glaube ich, ist ja das ein klares Thema. Und ich glaube, so wie du auch sagst, wir zeigen ja eigentlich schon, ob das damals 2006 war, ob das auch jetzt wieder ist, mit was für offenen Händen eigentlich dieses Land Leute begrüßt. Und ich finde das sensationell. Also ich finde das wirklich klasse. Nur ich glaube, man hat es halt, es war einfach zu unkontrolliert. Man hat es, glaube ich, nicht geschafft, diesen grundsätzlich sehr positiven Ansatz oder Gedanken, den ich zu 1000% unterstütze, weil ich finde das sensationell, weil Leute von außen zu uns kommen und dann happy sind, aber man hat das, glaube ich, einfach unterschätzt und dann einfach am Ende war es zu unkontrolliert. Und klar, wenn ganz viele Leute kommen, ist auch immer ein Prozentteil, genauso wie es unter Deutschen genauso ist. Unter ganz vielen Deutschen ist auch ein Prozentteil, der uns nicht gut tut, uns selbst nicht
genauso
gut tut.
Ist es.
Und genauso ist das bei ganz vielen Leuten, die kommen, wenn man da nicht unterscheiden kann, von denen, die uns nicht gut tun, dann wird es am Ende schwierig. Und dann ist natürlich auch die Haltung der Deutschen natürlich immer auch, wird immer geteilter zu diesem Thema, obwohl der Grundgedanke, dass Menschen kommen, die wir ja offensichtlich auch brauchen, dass die da sind, ist ja sensationell und gut.
Ja, ich glaube, viel besser, als du das gerade zusammengefasst hast, kann man das gar nicht ausdrücken. Also ich glaube, das ist in all seinen Facetten hast du das wunderbar beschrieben. Wir danken dir sehr dafür, dass du dir tatsächlich die Zeit für uns genommen hast. Also ganz, ganz lieben Dank dafür.
Gerne, sehr gerne.
Toni, herzlichen Dank. Alles Gute euch. Und du weißt, ich habe es auch schon öffentlich gesagt, meine Prognose ist selbstverständlich Finale.
Selbstverständlich vor allem. Das Wort selbstverständlich ist wichtig in dem Zusammenhang.
Mit der kleinen Einschränkung, dass ich wirklich keine Ahnung habe. Aber dennoch Finale.
Und dass wir in der Lage sein werden, euch gebührend zu feiern, selbst wenn ihr ganz, ganz viel Pech
das
gehabt
beobachten
habt,
wir.
Solltet.
Also, Toni, wir bleiben in Verbindung
gerne.
Und sehen uns
alles
bald.
Alles Gute euch.
Bis dann.
Ciao.
Alles Gute.
Also,
ja?
Tschüss.
Tschüss, danke dir.
Ja,
ciao.
Gerne. Macht's gut.
Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.